Dazu werden wir eine gewisse Zeit benötigen. Das ist weit mehr, als wir jetzt bis zur Mittagspause haben. Eine Viertelstunde steht noch zur Verfügung. Ich lade euch einfach ein, dass wir diese Viertelstunde nutzen. Und dann nach dem Mittagessen, ist das schon gesagt worden, wann? Bitte? 14 Uhr, dann wieder weitermachen. Also was ich jetzt sage zu Römer 7 ist ein erster Beginn und die Fortsetzung dann nach der Mittagspause. Wenn man von Römer 7 spricht, meint man gewöhnlich den zweiten Teil dieses Kapitels. Und dieser zweite Teil ist ein Aufschrei der Verzweiflung. Ein Ich, das nicht näher benannt ist, spricht dort von seiner Unfähigkeit, den Willen Gottes auszuführen, trotz aller ernsthaften Bemühungen. Ich weiß nicht, wann ihr zuletzt diese Verse gelesen habt, deswegen möchte ich sie für uns noch einmal lesen. Ab Vers 7. Was folgt nun daraus? Ist das Gesetz Gottes Sünde? Auf gar keinen Fall. Aber ich hätte die Sünde nicht kennengelernt, außer durch das Gesetz. Ich will jetzt mal etwas machen, damit ihr vielleicht besser zuhören könnt. Ich werde für Gesetz Torah sagen. Das hebräische Wort, dann wird es deutlich, was gemeint ist. Paulus spricht also von dem durch Mose, von Gott durch Mose an das Volk gegebenen Inbegriff seines Willens. Dieses Gesetz schließt die 10 Gebote ein, geht aber noch weiter. Ich fange nochmal an. Was folgt nun daraus? Ist die Torah Sünde? Keinesfalls. Aber ich hätte die Sünde nicht kennengelernt, außer durch die Torah. Denn ich hätte auch von der bösen Lust gar nichts gewusst. Wenn die Torah nicht gesagt hätte, lass dich nicht gelüsten. Da hat die Sünde eine Angriffsgelegenheit gegen mich gewonnen und durch das Gebot jegliche böse Lust in mir erst zustande gebracht. Denn ohne Torah ist die Sünde tot. Ich lebte einst ohne die Torah. Als dann aber das Gebot der Torah kam, lebte die Sünde in mir auf. Für mich aber kam der Tod. Und so erwies sich dasselbe Gebot, das doch zum Leben verhelfen soll, für mich als todbringend. Denn nachdem die Sünde eine Angriffsgelegenheit gegen mich gewonnen hatte, betrog sie mich durch das Gebot und brachte mir durch dieses den Tod. Demnach ist die Torah an sich heilig und ebenso das Gebot heilig, gerecht und gut. So hat also etwas Gutes mir den Tod gebracht? Oh nein, das hat vielmehr die Sünde getan. Sie sollte als Sünde zutage treten, indem sie mir durch das Gute den Tod brachte. Sie sollte eben durch das Gebot als über alle Maßen sündig sich erweisen. Wir wissen ja, dass die Torah geistlich ist. Ich aber bin von fleischlicher Art, unter die Sünde verkauft. Ja, mein ganzes Tun ist mir unbegreiflich, denn ich vollbringe nicht das, was ich will, sondern tue das, was ich verabscheue. Wenn ich aber das tue, was ich nicht will, erkenne ich durch die innere Zustimmung zur Torah an, dass diese gut ist. Jetzt aber bin nicht mehr ich es, der das Böse vollbringt, sondern die in mir wohnende Sünde. Denn ich weiß ja in mir, das heißt in meinem Fleische wohnt nichts Gutes. Denn der gute Wille ist bei mir wohl vorhanden, doch das Vollbringen des Guten nicht. Denn ich tue nicht das Gute, das ich tun will, sondern vollbringe das Böse, das ich nicht tun will. Wenn ich aber das tue, was ich nicht tun will, bin ja nicht ich mehr, der es vollbringt, sondern die in mir wohnende Sünde. Ich finde somit bei mir, der ich das Gute tun will, den Zwang vor, dass bei mir das Böse zustande kommt. Denn nach meinem inneren Menschen stimme ich der göttlichen Tora freudig zu, nehme aber in meinen Gliedern eine andersartige Gesetzmäßigkeit wahr, die dem Gesetz meiner Vernunft widerstreitet und mich gefangen nimmt unter das Gesetz der Sünde, das in meinen Gliedern wirkt. O ich unglückseliger Mensch, wer wird mich aus diesem Todesleib erlösen? Dank sei Gott, es ist geschehen durch Jesus Christus, unseren Herrn. Also ist es so, auf mich allein gestellt, diene ich mit der Vernunft der Tora Gottes, mit dem Fleisch dagegen, dem Gesetz der Sünde. Niemand soll sagen, das wäre einfach. Sagt ja auch keiner. Eine Frage, zu der man sich unbedingt ein Urteil bilden muss, lautet: Welches Ich redet hier? Die großen Reformatoren Luther und Calvin haben gesagt, hier redet das Ich des normalen Christen. So scharf und so unerbittlich kann sich nur jemand selber sehen, der schon ein Christ ist. Damit würde also Römer 7 das normale Christsein beschreiben. Zu dieser Deutung, die sehr ehrenhaft ist, die heute unter den Auslegern kaum noch Anhänger findet, kommt ein Argument, das schlagend zu sein scheint, nämlich, dass hier jemand in der Gegenwartsform spricht. Zwar nachdem Römer 6 schon abgedruckt worden war. Es scheint unvermeidlich zu denken, dass hier Paulus in der Präsenzform von seiner eigenen Zerrissenheit Kunde gibt. Nun gibt es gegenüber dieser Auslegung eigentlich Probleme, und zwar folgendermaßen. Die Aussagen, die hier stehen, stehen in deutlichem Widerspruch zu anderen Aussagen des Paulus, die vorher zu lesen sind und die nachher zu lesen sind. Paulus spricht zum Beispiel davon in Römer 7 zweimal, dass die Sünde in ihm wohnt. Es gibt keine einzige andere Paulusstelle, wo er über den Gläubigen so etwas sagt. In Römer 6 hat er gerade bewiesen, dass die Sünde in dem Gläubigen nicht mehr wohnt, sondern gewohnt hat. Und Römer 8 werden wir erkennen, dass die gleiche Aussage begegnet. Dazu kommt, dass im ganzen Kapitel von, in diesen ganzen Versen ab Vers 7, Römer 7, 7 bis zum Schluss, niemals vom Heiligen Geist die Rede ist. Und so bin ich mit ganz vielen Auslegern, also wie gesagt, ich kenne fast niemand unter den modernen Auslegern, auch die lutherischen Ausleger, vertreten diese Auslegung von Luther heute nicht mehr. Man muss Folgendes sagen: Es geht in Römer 7 nicht um die Frage, ob der heutige im Heiligen Geist lebende Christ hier zu uns redet. Es geht auch nicht um die Frage, ob das eine Beschreibung des vorchristlichen Lebens ist. Es geht gar nicht um zwei Epochen, sondern es geht um das Leben unter dem Gesetz. Ich werde das nachher noch erklären, was das im Einzelnen bedeutet. Es geht um das Leben unter dem Gesetz. Das muss genau erklärt werden, was das bedeutet und was es nicht bedeutet. Und es geht darum, dass der Mensch, der unter dem Gesetz steht, erst wenn er in das Licht Jesu trifft, sich selber ganz begreifen kann. Wenn man es so sieht, dass es in Römer 7 nicht um die Frage geht, vor der Bekehrung oder nach der Bekehrung, das ist eher eine pietistische Frage, sondern um die Frage, was bedeutet es, unter dem Gesetz zu stehen, dann kann man leicht begreifen, dass das auch auf ganz viele Christen zutreffen kann. Und in dem Sinne hat Luther natürlich etwas Richtiges gesehen, dass solche Erfahrungen, wie sie jetzt hier beschrieben sind, diese Erfahrung der Ohnmacht, die Erfahrung des Versagens, auch im Leben von Gläubigen vorkommen können und millionenfach auch vorkommen. Nur dann geht es nicht mehr um die Frage, war das vor meinem Christwerden oder nach meinem Christwerden, sondern geht es um die Frage, was bedeutet es, von dieser Prägung loszukommen, die wir nennen, unter dem Gesetz zu stehen. Wenn Paulus sagt, dass wir unter jemand stehen, dann bezeichnet er ein Hörigkeitsverhältnis, ein Abhängigkeitsverhältnis. Und wenn er mit einem Wort sagen soll, was den Christen kennzeichnet, dann würde er sagen, ein Christ ist jemand, der unter der Gnade steht. Sodass die Gnade Gottes, das, was Gott für uns getan hat in Jesus, sich voll auswirken kann. Und Paulus sieht offenbar einen krassen Gegensatz zwischen einem Leben unter dem Gesetz und unter der Gnade. Und das macht uns das Problem so schwierig. Das Problem wird dadurch noch schwieriger, dass für Paulus das Gesetz, die Tora, etwas durch und durch Gutes ist. Wir sind als moderne Christen an dieser Stelle so schnell bereit zu sagen, oh, das ist toll, ich bin ja nicht mehr unter dem Gesetz. Als Gemeindepraktiker erleben wir es, dass Leute überall da, wo sie einen Anspruch Gottes hören, der ihnen nicht passt, ganz schnell diese Keule herausholen und dann sagen, ich bin doch nicht gesetzlich oder ich stehe doch nicht unter dem Gesetz. Das kommt leider besonders oft vor, wenn es um eine nicht jesusgemäße sexuelle Beziehung geht. Wir treffen jemanden, also der, sagen wir, eine Frau, die sich in einen verheirateten Mann verliebt hat, was ja passiert kann, und daraus die Folgerung gezogen hat, die nicht passieren sollte, dass dieser Mann nun für sie bestimmt ist. Und dann sagen Leute, ja, Jesus will das aber. Jesus ist kein Feind unserer Liebe. Wenn man ihnen dann sagt, das ist aber Sünde, dann sagen sie gerne, so gesetzlich bin ich nicht und so gesetzlich sehe ich das nicht. Das heißt, die Leute haben irgendwie ganz von ferne gehört, Gesetzlichkeit ist schlecht, haben nicht genau verstanden, was das bedeutet, nehmen aber einfach das Schlagwort auf und verwenden es in ihrem Sinne. Ihr werdet das entweder selber schon gemacht haben, das weiß ich jetzt nicht, oder ihr kennt Leute, die das gemacht haben, die sich also diese ganz faule Weise herausreden. Und deswegen ist es doppelt nötig zu klären, was versteht Paulus unter einem Leben unter dem Gesetz, nämlich etwas Schlechtes, und welche Bedeutung hat Gottes Tora, nämlich etwas Gutes. Wenn Paulus von der Tora redet, sagt er also erstens, das steht nicht hier, aber in Kapitel 2 des Römerbriefes, dass sie eine kostbare Gabe Gottes ist an Israel. In Kapitel 2 und auch dann nochmal in Kapitel 9. Jeder Jude, auch Paulus, war stolz darauf, dass Gott seinem Volk seine Willensoffenbarung gegeben hat. Dass das Volk wissen kann und wissen durfte, was will er denn von uns? Wie soll unser Leben denn aussehen, damit es ihm gefällt? Und in diesem Sinne ist das Gesetz für Paulus nicht abgetan. Das Gesetz ist der Inbegriff dessen, was Gott von uns haben will. Wir sollen ein Leben führen, in dem Gott den ersten Platz einnimmt. Wir sollen ein Leben führen, in dem wir unsere Eltern achten, was nicht bedeutet, alles gut finden, was sie jemals gesagt haben. Wir sollen ein Leben führen, wo das Leben des Mitchristen und Mitmenschen geschützt ist. Fünftes Gebot. Wir sollen ein Leben führen, wo wir die Ehe respektieren. Wir sollen ein Leben führen, wo wir das Eigentum des anderen achten und so weiter. Und in dem Sinne bleibt das Gesetz für die Gläubigen gültig. Paulus hat im Römerbrief im Kapitel 13 gesagt, das Gebot, du sollst nicht Ehe brechen, du sollst nicht töten, du sollst nicht stehlen, lass dich nicht gelüsten, und jedes andere derartige Gebot ist in diesem Wort zusammengefasst. Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Die Liebe tut dem Nächsten nichts Böses. Demnach ist die Liebe die Erfüllung oder die Zusammenfassung oder die Quintessenz des Gesetzes. Ich muss leider fast mitten im Satz abbrechen, weil das muss ja alles seine Ordnung haben. Ich werde also nachher dies ein bisschen weiter vertiefen. Und herauskommen sollte, dass das Gesetz als Richtschnur für das, wie Gott unser Leben gestaltet sehen möchte, erhalten bleibt, aber ein Leben, wo das Gesetz unsere primäre Autorität ist, verändert werden muss, abgetan werden muss und neu ausgerichtet werden muss. Ich wünsche euch eine gute, erholsame Mittagspause. Gehört, wenn das nette Mädchen gesagt hätte, dass dieses Räuspern einen geistlichen Qualitätszuwachs bringt, den man sonst nicht hätte, aber so hat sie das so negativ dargestellt. Aber ich muss jetzt mit dieser Wunde leben heute Nachmittag. Ich nehme an, dass die meisten, die jetzt da sind, auch bis zum Mittagessen da waren und dass ich jetzt nicht noch einmal dieses halbe Kapitel aus Römer 7 lesen muss. Es geht inhaltlich um die Frage, wer hier spricht und wie man das einordnen muss, was Paulus über die Ohnmacht bezeugt, die der Mensch oder ein Mensch dem Gesetz gegenüber hat. Wenn man Römer 7 einmal gelesen hat oder einmal gehört hat, dann vergisst man vielleicht die einzelnen Argumente, aber der Gesamtton, der bleibt hängen, dass da jemand stöhnt, dass da jemand ächzt, dass da jemand unglücklich ist, dass da jemand sagt, ich will es ja, ich probiere es doch, ich gebe mir wirklich Mühe, aber ich kriege es nicht hin. Und ich hatte bereits darauf hingewiesen, dass zwei der größten Bibellehrer der ganzen Christenheit, ich will das mit großer Ehrfurcht sagen, wer von Luther und Calvin redet, redet nicht von irgendwelchen Leuten, die neulich mal geistlich Piep gesagt haben, sondern redet von großen Gestalten. Luther ist eine Jahrtausendgestalt und Calvin ist auch eine hochbedeutende und unglaublich wirkungsreiche Gestalt. Bis in die Gegenwart wirkt er nach. Das kann man zeigen. Etwa mit der Lehre von der doppelten Erwählung. Das sind also nicht irgendwelche Nebenfiguren. Und sie haben diesen Text eben, ich sagte es, als eine Beschreibung des normalen Christseins gedeutet. Begründung, eben auch das habe ich gesagt, so kann, so ehrlich, so klar, so in die Tiefe gehen, kann nur einer sprechen, der schon im Glauben steht. Und das zweite Argument, ich weiß nicht, ob Sie das auch verwendet haben, aber es wäre sehr naheliegend, das ist diese lebhafte Gegenwartsform. Ich bin, ich weiß, ich will, ich finde. Das ist wie ein Report von jemand, der die Dinge jetzt so erlebt. Ich hatte darauf hingewiesen, warum ich dieser Deutung nicht zustimmen kann Ich hatte auch darauf hingewiesen, dass nahezu alle modernen Ausleger, egal welcher Schulrichtung sie angehören, diese Deutung nicht mehr zu ihrer eigenen machen. Dass keiner mehr sagt, also ganz wenig. Es gibt Namen, die man nennen könnte, aber weniger. Ich kenne auf jeden Fall keinen deutschen Ausleger zurzeit, der sagt, ja, Luthers Deutung war richtig. Seit einer berühmten Ausführung von Professor Kümmel, die Jahrzehnte zurückliegt, hat sich allgemein die These durchgesetzt, dass dieses Reden in der Ich-Form ein Stilmittel ist, dass man als ein Stilmittel auch durchschauen kann, um etwas lebhaft und dramatisch darzustellen. Und es ist immer wieder darauf hingewiesen worden, dass sich auf gar keinen Fall um ein Zeugnis der Vergangenheit des Paulus handeln kann, weil Paulus selber über seine eigene Vergangenheit völlig anders redet. Er sagt zum Beispiel im Philipperbrief, dass er untadelig war nach dem Gesetz. Er hat keine inneren Kämpfe durchlebt, wie Martin Luther im Kloster. Also es ist ganz undenkbar, dass er hier über seine eigene Vergangenheit spricht, sonst gäbe es innerhalb der Paulusbriefe eine deutliche Spannung. Und was auch sehr wichtig ist, zentrale Aussagen von Römer 7 werden anderswo vermieden. So heißt es in Römer 7, dass die Sünde in ihm wohnt. Und an anderen Stellen sagt er, dass die Sünde in ihm gewohnt hat, aber dass jetzt Christus in ihm wohnt. Wenn man alles das zusammennimmt und Paulus in seiner Breite liest, halte ich also die Auslegung für unvollziehbar, dass er hier von dem normalen Christenleben redet. Frage, wovon redet er denn dann? Antwort, er redet von dem Leben unter dem Gesetz, wie es sich im Rückblick mit den Augen des Glaubens darstellt. Das bedeutet, einen Menschen besser zu verstehen, als er sich selber versteht. Eine Tiefenschau zu geben von etwas, das hinter Paulus liegt, das hinter den Christen liegt, aber das doch eine bleibende Gefahr weiterhin darstellt. Das heißt, es gibt Dinge, die hat ein Christ wahrscheinlich für immer hinter sich, und es gibt Dinge, in die kann er immer neu hineinschlittern. Und dieses Leben unter dem Gesetz, in dem Sinne, ich will das weiter erklären in dieser ersten Einheit des Nachmittags, dieses Leben unter dem Gesetz bleibt eine Dauergefahr für Christen. Und ganz viele Christen sind dieser Gefahr längst erlegen. Sie leben in dem Sinne unter dem Gesetz, wie Paulus es gerade für falsch hält. Das hatte ich alles heute Vormittag auch schon gesagt. Das ist eine Erinnerung an das Gesagte. Und noch einmal, die Gefahr ist deswegen so groß, dass wir so ein Leben führen, weil das Gesetz so etwas Gutes ist. Wenn das Gesetz etwas Ungöttliches wäre, wenn das Gesetz etwas Sündiges wäre, etwas, das abgeschafft ist, das keinerlei Bedeutung mehr hat für Gläubige, dann könnte man sagen, der Schnitt ist gemacht, lasst euch nie mehr auf so etwas ein. Aber gerade, weil Paulus vom Gesetz in den höchsten Tönen redet, es sei geistlich, es sei gerecht und gut, darum ist der Grat so schmal, auf dem wir gehen müssen. Nicht, wenn etwas nur Schrott ist, nur negativ ist, nur sündig ist, nur böse ist, dann ist es für einen Christen sehr schwer, darauf hereinzufallen. Aber wenn das Gesetz eine positive Größe ist, und das sagt Paulus überall in seinen Briefen, auch hier, dann ist es umso schwieriger, nicht in eine Falle zu laufen, die durch etwas Gutes kommt. Paulus sagt über das Gesetz, auch damit hatte ich schon vorhin begonnen, er sagt vom Gesetz, dass es ein Geschenk Gottes an Israel ist. Er lehrt nicht, dass alle Völker das Gesetz haben, er lehrt, dass Israel das Gesetz bekommen hat, durch Mose. Inhaltlich umfasst dieses Gesetz, hebräisch die Tora, eine Vielzahl von Anforderungen und Geboten. Inhaltlich findet sich dieses Gesetz in den 5 Büchern Mose. Und das ist eine Fülle an Stoff. Das umfasst also kultische Gebote und moralische Gebote und zum Teil auch Rechtssätze, Rechtssätze, das sind Sätze, die einen Fall regeln. Zum Beispiel, wenn jemand seinen Nachbarn schlägt, sodass er fällt, dann muss er das und das tun. Das sind Rechtssätze. Und es ist etwas ganz Interessantes geschehen durch Jesus. Und Paulus ist an dieser Stelle ein treuer Schüler von Jesus gewesen. Jesus hat das Gesetz nie aufgelöst. Er sagt selber, er sei nicht gekommen, das Gesetz aufzulösen, sondern zu erfüllen. Aber es ist eine Konzentration passiert. Wenn man einmal die Gesetzesauslegung Jesu auf sich wirken lässt, im Zusammenhang auf sich wirken lässt, wir finden davon einen Teil in der sogenannten Bergpredigt, Matthäus 5 bis 7. Da merkt man, dass es ganz wenige Themen gibt, die Jesus behandelt. Das ist das Thema Töten bzw. nicht töten. Das Thema Ehebruch bzw. Ehescheidung. Es geht um das Verhalten zu den Eltern. Es geht um den Umgang mit der Wahrheit, also Lüge und Wahrheit. Euer Ja sei ein Ja und Nein sei ein Nein. Es findet also eine Konzentration statt. Jesus hat nicht bestimmte Gebote abgeschafft, sondern hat sie einfach nicht erwähnt. Und nachdem er dann gestorben war, sind alle Gebote hinfällig geworden, die mit dem Kultus zu tun haben. Zum Beispiel mit Opfervorschriften. Warum sind die hinfällig geworden? Bitte? Weil Jesus das Opfer ist. Und sein Lebensopfer hat alle anderen Opfer abgelöst. Und vieles von dem, was da im Alten Testament steht, das ist mit einem berühmten Wort von Martin Luther nur noch so weit gültig, als es die damalige jüdische Volksgemeinschaft betraf. Luther nannte das der Juden-Sachsen-Spiegel. Es bleiben also im Kern die Gebote übrig, die wir auch in den 10 Geboten gesammelt haben. Was hat Jesus getan? Ich sage es noch einmal. Er hat innerhalb des großen, ausladenden jüdischen Gesetzes eine Konzentration durchgeführt auf den Willen Gottes. Was hat er noch getan? Er hat eine Radikalisierung durchgeführt auf den Willen Gottes. Ich will das in einem Beispiel deutlich machen. Töten, einen Menschen töten, heißt nach allgemeinem Sprachgebrauch ihm das physische Leben rauben. Man nimmt einen Stein und schlägt auf ihn ein, bis er sich nicht mehr rührt und die Augen nicht mehr öffnet. Oder man nimmt eine andere Todesart. Jesus hat gesagt, das Töten beginnt nicht erst dort, wo man einen erschlägt. Es fängt bereits an, womit? Bitte? Ja, mit Worten. Gedanken hat er nicht direkt gesagt, aber es wäre im Sinne Jesu zu sagen, wir ziehen die Linie noch weiter aus. Er hat gesagt, man kann schon mit Worten töten. Das heißt, Jesus handelt nach dem Motto, nicht erst, sondern schon. Nicht erst, wenn ich jemand aus dem Leben befördere, töte ich ihn, sondern schon, wenn ich bestimmte lieblose, hässliche, herabsetzende Worte gebrauche. Ähnliches gilt bei dem Verbot des Ehebruchs. Ehebruch bedeutet in der alten Fassung, was es auch heute noch bedeutet, dass man mit jemand physisch, also im Bett, der verheiratet ist, sexuelle Intimgemeinschaft hat. Und Jesus sagt, nicht erst, indem du als Verheirateter mit einer Frau schläfst oder umgekehrt, brichst du die Ehe, sondern schon ein bestimmter Blick, der darauf abzielt, dir die Partnerin des anderen zu eigen zu machen. Schon dieser Blick ist ein Ehebruch. Das heißt, durch Jesu Auslegung werden die Gebote Gottes verschärft. Sie werden radikalisiert, sie werden in die Tiefe vorgetrieben. Sie bekommen eine Unausweichlichkeit. Man kann nicht mehr sagen, ich habe nie was Böses getan, ich habe ja niemand geschlagen, wenn man gleichzeitig feststellen muss, man hat geringschätzig und lieblos über andere geredet. Nach diesem Muster vollzieht sich die Gesetzesauslegung Jesu. Ich sage es noch einmal, es gibt eine Konzentration auf einige wenige zentrale Gebote und innerhalb dieser Konzentration gibt es eine Radikalisierung. Jesus treibt Gottes Anspruch so weit vor, dass er in das innerste Herz dringt und dass bereits die Herzensregungen, die falschen, vor Gott als Sünde entlarvt werden. Und Jesus hat deutlich gemacht, dass alle Gebote Gottes eine innere Mitte haben. Was denkt ihr, ist diese innere Mitte der Gebote? Natürlich, das Liebesgebot. Und zwar das Doppelgebot der Liebe im Sinne der Gottesliebe und der Menschenliebe. Paulus ist dieser Bewegung gefolgt. Ich hatte euch heute Morgen am Ende des Vormittags diese berühmte Stelle aus Römer 13 vorgelesen, wo Paulus sagt, alle Gebote werden gebündelt, zusammengefasst in dem Liebesgebot. Sie erhalten im Liebesgebot ihre Zuspitzung. Das ist eine Aussage, die in den letzten Jahrzehnten von manchen Theologen sehr missverstanden worden sind. Sie haben dieses zusammengefasst, übersetzt im Sinne von ersetzt. Also, Jesus schafft die Gebote ab, er lässt nur ein Gebot übrig, das ist das Liebesgebot. Und wer in der Liebe lebt, der kann machen, was er will. Häufig haben sie dabei ein berühmtes Wort von dem Kirchenvater Augustinus missbraucht. Der hat gesagt, ama et fac quod vis, liebe und dann tu, was du willst. Das ist ein gutes Wort, wenn man es richtig versteht. Aber diese sogenannten Situationsethiker haben daraus gemacht, liebe und dann richte dich nach der Situation und was dir dann richtig erscheint, das tu. Wenn du zum Beispiel einer Prostituierten nahe kommen willst und das macht es erforderlich, dass du mit ihr ins Bett gehst, dann tu das ruhig, die Hauptsache die Motive stimmen. Und dazu ist zu sagen, dass nach der Sicht des Neuen Testamentes man den Begriff Liebe missverstehen kann, man kann ihn verfälschen. Und damit wir auf dem Strahl bleiben, den Jesus vorgegeben hat, brauchen wir die Einzelgebote. Dann heißt das, eine Form der Liebe ist die eheliche Treue, eine Form der Liebe ist der Schutz des Lebens des anderen, eine Schutzform der Liebe ist die Wahrhaftigkeit. Das heißt, die Einzelgebote legen das Hauptgebot aus. Die Einzelgebote machen klar, wie das Hauptgebot zu verstehen ist. Ich hoffe, dass euch das nicht allzu abstrakt vorkommt, aber man kriegt bis in die Gemeinden hinein immer wieder mal Leute zu fassen, die sich da so ihren Reim machen und die sagen, ja, das ist ja alles nicht mehr gültig und wir sind ja nicht unter dem Gesetz. Jesus und Paulus stimmen, und das ist nun der Meister selbst und sein größter Schüler, stimmen darin überein, dass Gottes Gesetz für den Christen Gültigkeit behält. In welcher Hinsicht? Es behält Gültigkeit als eine Beschreibung dessen, wie das christliche Leben aussehen soll. Also in modernem Deutsch, was hinten rauskommen soll, bei dem Christsein, das wird durch die Gebote beschrieben. Gott möchte, dass die Gläubigen Menschen der Wahrhaftigkeit sind. Gott möchte, dass die Gläubigen Menschen der ehelichen Treue sind. Gott möchte, dass die Gläubigen Menschen der Liebe sind. Und in dem Sinne hat das Gesetz, hat die Tora für Gläubige bleibende Gültigkeit. Und wenn wir diesen Text heute Nachmittag betrachten, dann ist es unbedingt nötig, dass wir uns nicht in eine falsche Front begeben, weil es gewissen Tendenzen unserer Zeit nahe kommt, dass wir nicht sagen, ach, das freut mich aber, Paulus hat ja auch gesagt, er ist nicht gesetzlich. Sondern wir müssen unterscheiden zwischen zwei Fragen, nämlich, welches ist die letzte Absicht des Gesetzes? Und wie kann man mit dem Gesetz falsch umgehen? Und die beiden Fragen müssen sorgfältig unterschieden werden. Sonst kommen wir in eine sogenannte antinomistische Haltung, das heißt eine Haltung, die sich über das Gesetz erhebt und wo immer das passiert ist, hat am Ende die menschliche Willkür triumphiert. Seid ihr noch bei mir? Also die Gebote behalten ihre wegweisende Funktion. Wir müssen unseren Gemeinden ständig an einer Doppelfront kämpfen. Das hat sich überhaupt nicht geändert. Auf der einen Seite gibt es Millionen von Gläubigen, die das gute Wort der Gnade nie gehört haben, nie mit dem Herzen gehört haben. Es gibt Millionen von Gläubigen, die in der Situation von Römer 7 sind und nicht rauskommen. Die nicht wissen, dass wir vom Gesetz befreit sind. Ich erkläre das gleich. Sie müssen das hören, obwohl sie 10, 15, 20 Jahre im Glauben sind, wie man aus dem vollbrachten Werk Jesu leben kann. Das heißt, aus der Gnade. Es ist ein Irrtum zu glauben, dass der Leib Christi in Deutschland das Evangelium der Liebe und Gnade Gottes wirklich kennt und lebt. Meine Beobachtung geht in eine ganz andere Richtung. Weil ich diese Botschaft sehr betone und öfter darüber spreche, merke ich an den Reaktionen von manchmal langjährigen Gläubigen, dass sie diese Botschaft der Freiheit und der Gnade und der Liebe Gottes in Christus gar nicht kennen. Und kennen bedeutet, dass sie das nicht ausleben. Gleichzeitig treffen wir immer wieder auf Leute, die sich an irgendeiner Stelle vor dem Anspruch Gottes drücken wollen. Da kommt etwas auf sie zu, das passt ihnen nicht. Da hören sie davon, dass unser ganzes Eigentum, auch unsere Finanzen Gott gehören. Das wollen sie aber nicht. Schon sagen sie, das ist gesetzlich. Da hören sie davon, dass es klare Vorgaben gibt für weibliche und männliche Sexualität. Sie merken, da müsste ich mich ändern, da sagen sie, das ist gesetzlich. Und sie wählen die Beliebigkeit. So haben wir immer mit einer Doppelfront zu tun. Und hier in diesem Text geht es darum, dass dem Gesetz die Ehre zu geben, die ihm zusteht, und gleichzeitig zu erkennen, dass das Gesetz eine Grenze hat, über die es nie hinauskommen wird. Und diese Grenze ist kurz gesagt darin zu sehen, dass das Gesetz gebietet und fordert und verlangt und beansprucht, aber aus sich heraus nicht die Kraft hat, das auch ins Leben zu bringen. Paulus sagt nicht, wenn das Gesetz fordert, das sei der Fehler des Gesetzes. Weil er macht deutlich, dass das Gesetz nicht die Kraft hat, selber dafür zu sorgen, dass das, was es verlangt, auch in uns geschieht. Und seine These ist, Römer 7, je mehr wir uns auf den Anspruch des Gesetzes einlassen, je radikaler wir das wollen, je mehr wir uns darum bemühen, je ernster wir kämpfen, umso tiefer landen wir in der Niederlage. Man kann sich diesen Zugang zu Römer 7 ganz leicht verbauen, indem man sagt, ja, dieser Mensch, der hier spricht, der sagt natürlich, der hat das ernst gemeint. Aber vielleicht hat das doch nicht ganz ernst gemeint. Er sagt, er wäre entschlossen gewesen, aber vielleicht war er nicht entschlossen genug. Er sagt, er will es wirklich, aber wer sagt uns denn, dass er es wirklich gewollt hat, wenn er es wirklich wollte? Vielleicht war da noch 2% Zerrissenheit und 2% Kompromisshaftigkeit, und wenn die auch noch geknackt worden wären, dann hätte er es sicher geschafft. Ich kann nur sagen, das ist eine Unterstellung, die ist wirklich unfreundlich. Wenn man Paulus bei dem lässt, was er sagt, dann lag das Problem eben nicht darin, dass dieses Ich von Römer 7 es nicht ernst gemeint hat, dass dieses Ich nicht aufrichtig war, dass dieses Ich nicht sich ganz eingebracht hat, sondern muss es an etwas liegen, das im System falsch war. Lass uns noch mal näher in den Text hineingehen. Das ist also die Rede von einem frommen Ich. Das Wort Ich spielt in Römer 7 eine ganz, ganz große Rolle. Ich will mal etwas überbetonen, ich sage überbetonen, nur damit es klar wird. Ich bin, Vers 14, von fleischlicher Art. Mein ganzes Tun ist mir unbegreiflich. Ich vollbringe nicht das, was ich will, sondern ich tue das, was ich hasse. Wenn ich aber das tue, Vers 16, was ich nicht will, so erkenne ich durch die innere Zustimmung zum Gesetz an, dass dieses gut ist. Vers 18, ich weiß, in mir, das heißt in meinem Fleisch, wohnt nichts Gutes. Und so weiter. Hier ist also ein einsamer Kämpfer, der sich als seine größte Verpflichtung ansieht, wofür zu leben, dafür zu leben, dass der Anspruch des Gesetzes in seinem Leben zur Durchführung kommt. Ich hatte schon darauf hingewiesen, vom Heiligen Geist ist hier nicht die Rede. Vom Gestorbensein mit Jesus ist hier nicht die Rede. Von der Gnade Gottes ist hier nicht die Rede. Ist die Rede von einem zum Äußersten entschlossenen, frommen Ich, das als sein nächstes Gegenüber, als seine höchste Autorität die Tora hat. Und Paulus unterteilt die Tora, das heißt das Gesetz, in Gebote. Also wenn das Wort Gebot hier begegnet, ist es ein Unterbegriff zu Gesetz. Und er macht es deutlich an einem einzigen Einzelgebot. Du sollst nicht begehren. Wahrscheinlich eine Anspielung auf das, was in unseren Katechismen das 9. und 10. Gebot heißt. Du sollst dich begehren deines nächsten Weib, du sollst dich begegnen deines nächsten Weibknecht, Marktvieh und alles Haus, was sein ist. Und er macht eine ganz eigenartige Beobachtung. Er sagt, durch das Gesetz habe ich die Sünde nicht etwa besiegt, sondern durch das Gesetz habe ich sie erkannt. Da muss man hier wieder den Sprachgebrauch des Paulus sehr genau ernst nehmen. Es gibt eine alte Sicht, nämlich dass das Gesetz ein Spiegel ist, in dem man seine eigenen Sünden erkennt. Vielleicht habt ihr mal in eurem Leben so etwas kennengelernt wie einen sogenannten Beichtspiegel. Diejenigen, die den Farbwechsel kennen, das ist eines der Großwerke dieses Jahrhunderts.